Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Das macht wirklich so Laune auf Urlaub, wenn ich die Sonne draußen sehe. Da fühle ich mich schon wie im Urlaub. Brauche ich fast keinen Urlaub mehr. Menschen kommen in unsere Gemeinde. Und Menschen gehen auch wieder aus unserer Gemeinde. Manche Menschen finden unsere Gemeinde gut, manche Menschen sind enttäuscht von unserer Gemeinde. Meine Frage, die ich hier habe, ist, wie schätzt du eine Gemeinde, wie schätzt du unsere Gemeinde ein? Wann ist unsere Gemeinde eine gute Gemeinde? Es gibt sicherlich eine ganze Bandbreite von Punkten, wo wir sagen würden, das macht eine gute Gemeinde aus. Zum Beispiel gute Gemeinschaft. Eine herzliche, gastfreundliche Atmosphäre. Ich komme rein und ich weiß, ich bin wahrgenommen, ich bin willkommen. Ein guter Hauskreis gehört sicherlich auch dazu. Eine gute Gemeinde, das heißt, ich habe Freunde hier. Eine gute Gemeinde heißt vielleicht auch guter Lobpreis, lebensnahe Predigten und, und. Und wie du dann deine Gemeinde einschätzt, das wirkt sich darauf aus, wie du für sie betest. Das spiegelt sich darin wider und vielleicht begrenzt es manchmal auch dein Gebet für Gemeinde. Wenn in unserer Gemeinde viele Dinge sind, wo du sagst, die sind aber richtig gut, dann wirst du Gott dafür danken. Bist du dagegen unzufrieden, enttäuscht, wirst du im Gebet vielleicht klagen oder Gott um Veränderung bitten oder die Gemeinde gar nicht mehr im Gebet erwähnen. In dem Predigttext heute schauen wir, wie der Apostel Paulus zusammen mit Timotheus für Gemeinde in Kolosse betet. Und wir werden dabei etwas über Gebet für unsere Gemeinde lernen und wir werden sehen, dass sich in unserem Gebet nicht nur unsere Einschätzung der Gemeinde widerspiegelt, sondern umgekehrt, dass unser Gebet auch unsere Einschätzung von Gemeinde verändert. Der Predigttext steht im Kolosserbrief Kapitel 1, die Verse 3 bis 11 und Nora wird uns jetzt vorlesen und das Mikrofon.
Immer, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben von eurem Glauben gehört, der durch Jesus Christus in euch lebt und von eurer Liebe zu allen Christen. Sie beide erwachsen aus eurer festen Hoffnung auf das Leben, das Gott im Himmel für euch bereithält. Er hat es euch durch das Wort der Wahrheit, die gute Nachricht, zugesichert. Diese gute Nachricht ist nicht nur bei euch, sondern in der ganzen Welt bekannt. Überall breitet sie sich aus und bringt Frucht. Sie tut es auch bei euch, seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade verkündet worden ist und ihr von der Wahrheit der euch verkündeten Botschaft überzeugt worden seid. Unser geliebter Epaphras, der zusammen mit uns Christus dient, hat euch mit dieser Botschaft bekannt gemacht. Er ist treu in seinem Dienst für Christus, den er an euch tut. Durch ihn haben wir auch von der Liebe gehört, die der Geist Gottes in euch geweckt hat. Deshalb hören wir auch nicht auf, für euch zu beten, seit wir von euch gehört haben. Wir bitten Gott, dass er euch mit all der Weisheit und Einsicht erfüllt, die sein Geist euch schenkt, und dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist. Denn ihr sollt ja so leben, wie es dem Herrn Ehre macht, und stets tun, was ihm gefällt. Dazu kommt es, wenn euer Leben als Frucht gute Taten aller Art hervorbringt, wenn ihr darin ständig fortschreitet durch die immer tiefere Erkenntnis dessen, was Gott für euch getan hat. Wenn ihr, gestärkt von Gott mit seiner ganzen Kraft und göttlichen Macht, geduldig und standhaft bleibt in allem, was ihr zu ertragen habt.
Ja, vielen Dank. Also, die Frage, mit der ich jetzt so in diesen Predigttext gehen möchte, ist, wie bete ich für meine Gemeinde, für unsere Gemeinde? Der erste Gedanke ist, mit Danken geht es los. Es heißt immer, wenn wir für euch beten, danken wir Gott. Vers 3. Immer danken. Paulus und Timotheus schreiben hier an eine Gemeinde in Kolosse, einem Ort, der im Gebiet der heutigen Türkei lag. Und ihr Punkt ist jedes Mal, immer, wenn sie für diese Gemeinde gebetet haben, dann dankten sie Gott. Nun, wenn man sich die anderen Briefe vom Apostel Paulus anschaut, sieht man, das ist kein Einzelfall. Immer wieder schreibt Paulus, dass er betet für die Gemeinde und zuallererst dankt. Es war offensichtlich für ihn eine sehr grundsätzliche Sache, eine Art Haltung. Und was machen wir jetzt damit? Vielleicht war ja Paulus so eine Frohnatur, so jemand, der alles immer durch die rosa-rote Brille sah. Vielleicht denkst du jetzt, okay, wenn Paulus danken wollte, gut, aber wenn ich an meine Gemeinde denke, ob hier in der Freien Evangelischen Gemeinde oder woanders, habe ich nicht viel Anlass zu danken. Der Punkt ist, das steht aber in der Bibel. Das ist für uns geschrieben, durch Gottes Geist eingegeben, um uns anzuleiten, so zu beten, wie es Gott gefällt. Und deswegen lasst uns das bitte ernst nehmen. Kein Gebet für die Gemeinde, ohne dass wir danken. Aber lasst uns auch versuchen, das zu verstehen. Der nächste Gedanke ist, Gemeinde nicht schönreden. Wann ist eine Gemeinde wirklich gut? Was heißt das eigentlich, immer für meine Gemeinde danken? Vielleicht kennt ihr positives Denken. Da ist so eine Art Zwangsoptimismus angesagt. Selbst im größten Mist muss ich noch einen positiven Aspekt finden und mich daran klammern. Also habe ich zum Beispiel bei einem Unfall ein Bein verloren, sage ich, Gott sei Dank, dass ich noch ein zweites Bein habe und dass es irgendwie weitergeht. Kritik und Klagen sind beim positiven Denken verboten. Und wie ist das, wenn ich immer für meine Gemeinde bete und danke dann, rede ich sie mir dann nicht schön? Da tut es gut, in den Kolosserbrief reinzuschauen und da sehen wir nämlich, dass der Paulus einiges auch an der Gemeinde zu kritisieren hatte. Da gab es zum Beispiel Irrlehrer, die lehrten, die Weltelemente zu beachten und überirdische Engelwesen zu verehren, zum Beispiel durch einen asketischen Lebensstil und das Einhalten von besonderen Feiertagen. Also die Gemeinde in Kolosse hat sich davon beeindrucken lassen und fing an, auf diese Irrlehrer zu hören. Keine schöne Situation. Und trotzdem dankt Paulus. Schauen wir doch mal, wofür er dankt. Und in Vers 4 und 5, ihr habt ja den Text auf euren Zetteln, sehen wir drei Stichworte. Glaube, Liebe und Hoffnung. Die kommen bei Paulus auch noch woanders vor. Hier also auch Glaube, da heißt es, es ist ein Glaube, der durch Jesus in euch lebt. Und zwar durch den Jesus, in dem Gott uns selbst begegnet, weil er der Vater von Jesus Christus ist. Und Liebe zu allen Christen, und da heißt es, die der Heilige Geist in euch geweckt hat. Und von der Hoffnung heißt es, es ist eine Hoffnung auf ein ewiges Leben, das Gott im Himmel bereithält und das er durch sein Wort, also durch das, was wir in der Bibel über Jesus lehren, verspricht. Glaube, Liebe, Hoffnung. Dafür dankt Paulus. Das Interessante ist, das ist nicht zuerst das, was die Gemeinde auf die Beine gestellt hat, was sie so tut und macht. Paulus dankt nicht für die Qualitäten, die die Gemeinde hat, sondern für das, was Christus, was Gott und was der Heilige Geist in der Gemeinde in Kolosse bewirkt. Und dann fasst er das nochmal zusammen. Das, wofür er Gott dankt, wenn er für die Gemeinde in Kolosse betet, ist Frucht. Und zwar Frucht der guten Nachricht, die sich auch in der ganzen Welt ausbreitet. Nun kann man für eine Frucht danken, aber dass die wächst, ja, ist ein Geschenk. Also kann man staunen und gucken, das kann man mit Ungeduld und großem Willen und so weiter nicht beschleunigen. Sicherlich gärtnerische Aktivitäten sind hilfreich. Der Punkt ist, bei all den Dingen, für die Paulus dankt, kommt die Gemeinde nur im Passiv vor. Die gute Nachricht von Gottes Gnade wurde ihr verkündet. Sie wurden von der Wahrheit überzeugt. Der Geist Gottes hat Liebe in ihnen geweckt. Jetzt komme ich auf meine Frage vom Anfang zurück. Wann ist unsere Gemeinde wirklich gut? Wofür kann ich immer, wenn ich für unsere Gemeinde bete, Gott danken? Die Antwort: dafür, dass der dreieine Gott in unserer Gemeinde am Werk ist. Dass Gott in unserer Gemeinde, in Menschen unserer Gemeinde Glaube, Liebe und Hoffnung bewirkt. Tut er das denn? Oh ja. Wenn ich die Augen aufmache, sehe ich viel davon. Zum Beispiel bei den Kindern im Kindergottesdienst, die auf ihre einfache Art beten. Oder am Bett eines Sterbenden, der durch Jesus Christus Frieden hat. Oder im Gespräch mit einem Teenager, der vor dem Leben steht und nach Jesus fragt. Oder in den Taufen, bei den Taufen, die wir am letzten Sonntag im Gottesdienst hatten. Oder wenn ich im Crossover den Lobpreis wahrnehme. Oder wenn ich im Gebet mit Senioren bin. Aber diese Dinge wahrzunehmen und Gott dafür zu danken, erfordert eine andere Sehweise. Es geht nicht zuerst um mich, um meine Erwartungen an Gemeinde. Zum Beispiel, ob die Gemeinde mein Schriftverständnis, mein Abendmahlsverständnis, mein Evangelisationsverständnis, mein Verständnis von Geistesgaben, meinen Musikgeschmack, mein Verständnis von Gottesdienst und teilt. Es geht auch nicht darum, ob die Gemeinde die Angebote hat, die ich mir gerade wünsche und die ich brauche. Ich danke Gott für das, was er in unserer Gemeinde tut. Und wenn wir das wahrnehmen, dann können wir sagen, dann kannst du sagen, die Gemeinde ist gut und dafür danken. Und dieses Danken führt zu einer Dankbarkeit und zu einer positiven Sicht und es hilft im Gebet dran zu bleiben. Vers 9 sagt, schreibt Paulus, deshalb hören wir auch nicht auf, für euch zu beten, seit wir von euch gehört haben. Also, wenn wir mit diesem Blickwinkel, was tut Gott in der Gemeinde? Glaube, Liebe, Hoffnung. Wenn wir mit diesem Blickwinkel Gott für unsere Gemeinde danken, dann wird uns das zum Weiterbeten ermutigen. Denn wenn wir einmal Gott am Werk sehen, auch wenn es vielleicht nur kleine Dinge sind, dann haben wir auch Hoffnung für die Dinge, die noch nicht laufen, die noch nicht gut sind. Ja, und dann kommen die Bitten. Im Gebet für Gemeinde, aber wofür? Vers 9, wir bitten Gott, dass er euch mit all der Weisheit und Erkenntnis erfüllt, die sein Geist euch schenkt, dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist. Wörtlich heißt das, dass Gott euch erfüllt mit der Erkenntnis seines Willens. Und diese Erkenntnis von Gottes Willen geht Hand in Hand damit, dass Gott uns durch seinen Geist Weisheit und Einsicht bzw. Verständnis schenkt. Interessantes Gebetsanliegen, oder? Wir würden vielleicht eher um Krankenheilungen beten oder darum, dass Menschen eine geistliche Erfahrung machen, etwas mit Gott erleben. Oder zum Beispiel, dass viele Menschen eine bestimmte Veranstaltung besuchen. Aber dieses Gebet um Erkenntnis von Gottes Willen entspricht ganz dem, was wir auch schon in der Bibel im Alten Testament lesen. Vielleicht habt ihr diese Geschichte gehört. Der König Salomo, ganz jung, zu Beginn seiner Dienstzeit, seiner Regierungszeit, erscheint ihm Gott im Traum und sagt ihm, wünsche dir, was du willst, ich werde es dir geben. Was für ein Angebot. Und Salomo sagte, Herr, ich wünsche mir militärische Erfolge und ganz viel treue Untertanen und. Nein. Salomo sagt, Herr, du hast mich zum König gemacht, aber ich bin noch viel zu jung und unerfahren. Darum schenke mir ein Herz, das auf deine Weisung hört, damit ich dein Volk leiten und gerechtes Urteil sprechen kann. Und daraufhin antwortet Gott ihm in dem Traum, den Salomo hat, Du hättest dir ein langes Leben oder Reichtum oder den Tod deiner Feinde wünschen können. Stattdessen hast du mich um Einsicht gebeten, damit du gerecht regieren kannst. Darum werde ich dir deine Bitte erfüllen und dir so viel Weisheit und Verstand schenken, dass kein Mensch vor oder nach dir mit dir verglichen werden kann. Aber auch das, worum du nicht gebeten hast, will ich dir geben. Ich werde dir Reichtum und hohes Ansehen schenken, sodass zu deinen Lebzeiten kein König sich darin mit dir messen kann. 1. König 3. Solche Erkenntnis von Gottes Willen, um die Salomo gebetet hat und für die Paulus betet und für die wir für unsere Gemeinde, in unserer Gemeinde beten können, das ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben, zu einem erfüllten Leben, einzeln und als Gemeinde. Und ganz wichtig, das ist eine Erkenntnis, die bewegt und verändert. Es ist nicht eine Theorie, also dass man zum Beispiel einen bestimmten Zusammenhang, biblischen Zusammenhang versteht. Zum Beispiel die Trinitätslehre. Oder was bedeutet Gottes Gnade im Römerbrief? Und dann, wenn du das verstanden hast, berücksichtigst du das eventuell, wenn du Zeit hast und wenn du dran denkst, in deinem Leben. Es geht nicht darum, dass wir Gott begreifen und ihn dann in der Hand haben, bildlich gesprochen, bei dieser Erkenntnis. Sondern bei der Erkenntnis, wo Paulus sagt, dafür betet, das ist eine Erkenntnis, die bedeutet, dass wir verstehen, was Gott von uns will. Gott fordert etwas von dir und von mir und jetzt ist unser Gehorsam gefragt. Also durch Erkenntnis, solche Erkenntnis, werden wir vor Gott in die Verantwortung gestellt. Und solche Erkenntnis wird uns verändern, verändert unser ganzes Leben. Wir lesen in diesem Bibeltext, dass wir im Glauben wachsen, dass wir ein Segen für andere werden. Und auch, dass Gott uns davor bewahrt, ein Mitläufer zu sein. Durch solche Erkenntnis gibt er uns die Kraft, Profil zu zeigen, gegen den Strom zu schwimmen. Ob zum Beispiel im Büro oder in der Klasse, wo gerade Mobbing läuft, oder in der Nachbarschaft, wo vielleicht gerade gegen Flüchtlinge Stimmung gemacht wird. Paulus sagt im Römerbrief 12, Kapitel 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was Gott gefällig ist und gut und vollkommen ist. Genau darum geht es bei einem Leben mit Jesus. Und da führt diese Erkenntnis hin. Und ich lese uns nochmal Vers 10 und 11. Denn ihr sollt ja so leben, wie es dem Herrn Ehre macht. Stets tun, was ihm gefällt. Dazu kommt es, wenn euer Leben als Frucht gute Taten aller Art hervorbringt und ihr darin ständig fortschreitet, durch immer tiefere Erkenntnis, wenn ihr gestärkt von Gott mit seiner ganzen Kraft und göttlichen Macht geduldig und standhaft bleibt in allem, was ihr zu ertragen habt. Paulus weiß, wenn das passiert, wenn diese Erkenntnis bei Einzelnen da ist, wenn Gott sie erfüllt mit dieser Erkenntnis, dann wird Gemeinde gesegnet sein, dann wird sie wachsen, dann wird sie gut sein, gut bleiben und besser werden. Aber er weiß auch, dass er das nicht erzwingen kann. Diese Veränderung erreicht man nicht mit Appellen, nicht dadurch, dass er die hat Paulus sie erreicht, dass er die Gemeinde auf biblische Gebote festgenagelt hat. Gott muss die Christen in Kolosse und uns erfüllen mit Erkenntnis. Und dann ist unsere Entscheidung gefragt und dann kommt es zu einer Veränderung, die ist und bleibt Frucht. Und diese Erkenntnis bleibt und ist nicht abgeschlossen. Wir sind nie fertig damit. Es geht um eine immer tiefere Erkenntnis. Am Ende. Worum geht es wirklich? Was macht unsere Gemeinde wirklich gut? Wofür sollten wir zuerst und vor allem beten für unsere Gemeinde? Das Erste, es geht um Menschen. Lass uns danken für Menschen, in denen sich Glaube, Liebe und Hoffnung zeigt als Frucht von dem, was Gott in ihnen tut. Lasst uns bitten für Menschen, dass sie Gottes Willen erkennen und auch für uns selbst und dass wir so leben, dass es Gott Ehre macht. Zweitens, es geht um das, was Gott tut. Und das ist ein Perspektivwechsel. Lass uns wegschauen von unseren Möglichkeiten, von unseren Stärken. Wo verändert sich ein Mensch durch Jesus? Wo verändert Jesus einen Menschen? Dafür lasst uns beten und danach lasst uns Ausschau halten. Und zuletzt die Frage, ja, aber was ist denn, wenn das Gebet für Gemeinde sein soll, mit mir und meinen Bedürfnissen? Und ich erinnere uns nochmal an das Gebet des Salomo. Und Gott antwortete ihm, als er so um Erkenntnis von Gottes Willen bat, aber auch das, worum du mich nicht gebeten hast, will ich dir geben. Und das könnte bei unserem Gebet für Gemeinde vielleicht eine Gruppe sein, in die du super passt, ein Hauskreis zum Beispiel. Das könnten Freunde sein. Das könnte vielleicht eine Aufgabe, ein Dienstbereich sein, wo du dich mit deinen Gaben und deiner Leidenschaft einbringen kannst. Lass uns so beten für unsere Gemeinde und lass uns erkennen, wo unsere Gemeinde gut ist, weil wir Gottes Wirken erkennen und Gott dafür danken können. Amen. Wir singen jetzt noch einmal den Vers 1 von dem Lied Herz und Herz vereint zusammen. Musik.